Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von In My Point of View. Mein Name ist Michaelus und ich begrüße euch recht herzlich zur 17. Folge. Es geht voran und das finde ich richtig super. Heute schließen wir die Serie mit den kleinen Veränderungen mit der Folge Klarheit und Balance ab. Und dann geht's, das wird euch wahrscheinlich nicht so sehr überraschen, mit großen Schritten Richtung dem Thema Self-Defense for Leader. Das treibt mich ganz schön um und ich schreibe in letzter Zeit sehr viel darüber, bekomme auch viel Resonanz und viele Fragen, viele Anregungen und ich bin gespannt, wie ich die hier in dem Podcast einbringen kann. Wie immer fangen wir die Folge mit einem Zitat an und das ist dieses Mal von Friedrich Schiller. Der hat gesagt, suche nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit. Das hat mich ganz schön zum Denken angeregt, deswegen habe ich es euch mitgebracht. Und so die erste Frage, die ich mir gestellt habe, war, ja, wann empfinde ich denn eigentlich so wahre Ruhe? Ist das in völliger Stille oder vielleicht, wenn ich in einer ausgeglichenen Tätigkeit bin, was brauche ich denn dafür, um diese Ruhe zu finden? Und die erste Antwort, die ich da drauf gefunden habe, war tatsächlich, es geht da um das richtige Maß. Das Zwischending zwischen, ich bin angeregt und tu was und habe da vielleicht sogar im Idealfall Spaß dran und dem zu viel antun oder dem zu wenig antun. Also es ist wirklich so ein Mittelding. Es ist, wenn ich zu wenig zu tun habe, dann laufe ich leer und dann werde ich unruhig und will unbedingt was tun. Ich bin selten jemand, der irgendwie so da sitzt und darauf wartet, dass was passiert. Ich bin eher derjenige, der was tut. Und andersrum, wenn es dann zu viel wird und wenn ich gar nicht mehr weiß, wo ich all die Sachen, die ich noch zu machen habe, hinschreiben soll, weil meine To-Do-Listen überquellen, habe ich natürlich auch keine wirkliche Ruhe dabei. Also das richtige Maß. Ruhe hat recht wenig, bei mir wenigstens, mit Lautstärke zu tun. Ja, wenn ich abschalten will, dann hilft mir eine ruhige Atmosphäre, am besten draußen in der Natur. Aber wenn ich jetzt so einen Musiker angucke, der ist ja auch im Idealfall von tosendem Applaus umgeben. Oder wenn ich auf die Bühne gehe und einen Vortrag halte, da ist ja dann auch hoffentlich Stimmung im Saal und die Leute interagieren sogar mit mir und trotzdem gibt es da so diesen einen Moment zwischen Lampenfieber und Start des Vortrags, wo ich in so eine ganz tiefe Ruhe verfalle und ja, zu mir komme. Das hat nichts mit Stillstehen zu tun, genau wie in der Natur. Da gibt es ja auch keinen Stillstehen. Der Baum wächst kontinuierlich, so ein Fluss fließt und die Erde dreht sich. Es geht da um, ja, um Nachhaltigkeit, um dein nachhaltiges Tempo und das in dir, in mir ruhen. Wie ist es bei dir? Was ist Ruhe für dich? In welchen Momenten erlebst du das Gefühl von Ruhe und wann erlebst du Ruhe in Bewegung? Welche Veränderungen könntest du in deinem Alltag vielleicht vornehmen, um ein bisschen mehr Balance zu bekommen? Finde ich spannende Fragen, darf man gerne mal drüber nachdenken. Ich fange heute an mit, ja, ich habe es Haltung und Bewegung genannt als Überschrift und tatsächlich mit der Körperhaltung. Körperhaltung war für mich eine Zeit lang sehr schwieriges Thema, weil ich so ein bisschen in mich zusammengesackt war. Mir ging es da auch nicht sehr gut, sowohl körperlich als auch psychisch war ich ziemlich geknickt. Und irgendwann während meinem Burnout hat dann der Therapeut, mit dem ich arbeiten durfte, gemeint, ja, ist ja kein Wunder, dass du dich so klein fühlst. Ist ja kein Wunder, dass du Atemprobleme hast. Ich hatte so das Gefühl, dass ich nicht richtig durchatmen konnte. Das war so ein ganz, ganz ekelhaftes Ding. Ich hatte immer so dieses, ich muss ganz tief einatmen Gefühl, weil ich gedacht habe, ich krieg nicht mehr richtig Luft. Ich habe damals noch geraucht und zwar wie ein Schlot. Das hat da sicher mit drauf einbezahlt oder eingezahlt. Aber es war hauptsächlich die Haltung, weil ich halt immer so nach vorne gesessen bin und dann natürlich, ich war damals viel, viel schwerer als heute. Ich habe über 180 Kilo gehabt, alles auf meinen Bauch gedrückt hat. Und wenn das Zwerchfell halt so komprimiert ist, wie willst du denn dann da reinatmen? Physiologisch überhaupt kein Problem, kann man super leicht nachvollziehen, wenn man es weiß, wenn man es bemerkt, wenn es einem bewusst ist. Und deswegen hat der mit mir so Haltungsübungen gemacht. Und der hat tatsächlich, und da wurde ich vor kurzem wieder dran erinnert, eine Übung mit mir gemacht, die nannte er Boss-Sitting. Also so wie ein Boss da sitzen. Wenn man sich vorstellt, auf dem Stuhl zu sitzen, also richtig schön breitbeinig die Beine gespreizt zu haben, den Körper aufrecht, angespannt und die Hände hinter dem Nacken verschränkt. So, na, was wollen Sie denn hier, Herr Müller? Und das macht was mit dir. Das macht was mit dir. Das ist total verrückt. Diese aufrechte Haltung gibt einen ganz anderen Energielevel, als wenn du so zusammengesackt auf deinen Bauch gestützt irgendwie da hockst und dich wie so ein kleiner Bittsteller fühlst. Und ich habe da viel drüber gelesen damals, weil mich das so fasziniert hat. Und ich bin dann irgendwann auf die Vera Birkenbiel gestoßen, die ja auch ganz viel zu dem Thema macht. Und die hat in einem Vortrag, hat sie erzählt, dass sie die Leute grinsen üben lässt. Und ich dachte mir so, hä, was willst du von mir? Ich kann grinsen, habe nur nicht so viel Gründe dafür. Ja, genau. Ich habe nur nicht so viel Gründe dafür. Und sie sagt, grinst doch einfach mal. Du musst gar keinen Grund dafür haben. Mach das doch bitte mal eine Minute am Tag. 2 Minuten am Tag, 3-mal eine Minute am Tag. Grins einfach mal. Und ja, das fühlt sich komisch an. Man fühlt sich so ein ganz kleines bisschen wie, als ob dann die netten Herren mit der Hab-mich-lieb-Jacke kommen. Aber es wirkt. Es wirkt, weil die Muskeln im Gesicht auf Rezeptoren drücken und der Körper dann eben mitbekommt, ah, der lacht, der hat scheinbar gute Laune. Und dann kommt nicht ein, ja, da sind noch Ressourcen, sondern da werden Glückshormone ausgestoßen, wollte ich sagen. Ihr wisst, was ich meine. Abgesondert, geil. Und das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Das verstärkt sich selbst und das funktioniert tatsächlich. Und genauso ist es mit der aufrechten Haltung. Du strahlst was ganz anderes aus. Dein Körper fühlt sich ganz anders an und dementsprechend ändert sich deine Ausstrahlung und dein Verhalten. Aufrechte Haltung ist kein Luxus, wo man sagt, so, oh ja, das machen Balletttänzer oder das Soldaten oder wie auch immer und ich kann so vor mich hinschlumpern. Natürlich darf man auch mal vor sich hinschlumpern und ganz entspannt und relaxed sein. Aber dieses Bauch rein, Brust raus, aufrecht dastehen, sich anspannen und breit sein. Das hilft dir, in ein ganz anderes Körpergefühl reinzukommen. Und das sollte zur Notwendigkeit für dich werden, weil du bist nicht klein, du musst dich auch nicht klein machen. Du darfst groß sein und du darfst dich auch groß fühlen und das darf auch dein Körper ausstrahlen. Und mit diesem Körper, ich bin der König der Überleitungen, können wir dann auch in dieses Draußen gehen. Zeit im Freien zu verbringen, das klingt so ein bisschen wie eine Binsenweisheit. Ja, geh doch mal mehr raus, hat meine Mama damals schon immer gesagt, wenn ich irgendwie an meinem VC20 gemeint habe, ich muss irgendwie Basic programmieren. Und wieder kann ich hier auf die Zeit meines Burnouts referieren, weil da habe ich das wiederentdeckt für mich. Ich war eher so ein Stubenhocker zu der Zeit, habe viel am Computer verbracht und vor meinem Burnout, beziehungsweise in der Zeit, in der ich drin war, in der Krankheit, habe ich eh keine Energie gehabt. Da war gar kein Platz, um irgendwie rauszugehen. Und dabei ist frische Luft sowas Großartiges für den Körper. Das lüftet im wahrsten Sinne die Lungen und auch den Kopf. Man kriegt den frei. Sonne macht ganz viel. Vitamin D ist so ein Stichwort, das heute in aller Munde ist, aber das macht auch was mit deinem Mut, mit deiner Stimmung. Es ist Seelennahrung, draußen zu sein, das Grün von den Bäumen zu sehen. Das ist auch so ein Schlüsselerlebnis, was ich während meinem Burnout hatte. Da habe ich ganz lange Gespräche mit anderen Patienten gehabt und Leidensgenossen. Und ich habe die immer wieder gefragt, ja, woran merke ich denn, dass es besser wird? Woran merke ich denn, dass es sich verändert? Und woran merke ich denn, dass es aufwärts geht? Weil ich so tief in meinem Loch drin war, dass ich gar nicht die Optionen gesehen habe, dass es sich verändern könnte, dass es anders werden könnte. Und ein Satz von einer Dame, mit der ich auch heute noch Kontakt habe, ist tatsächlich eingebrannt in mein kleines Gehirn. Die hat gesagt, das gibt keine großen Anzeige, da wird kein Schild hochgehalten, hier rechts abbiegen, dann wird alles gut. Aber irgendwann wirst du einfach durch die Natur gehen und du wirst sehen, dass das Grün von den Bäumen und vom Gras wieder so ein bisschen grüner geworden ist. Und ich konnte damit in dem Moment nicht so viel anfangen, weil das natürlich eine Metapher war, die halt für sie gestimmt hat, bis ich dann Sonnenstrahlen gesehen habe, wenn ich durch den Wald gegangen bin oder wenn sich das Licht durch die Wolken gebrochen hat. Und das war dann mein Grün, das waren meine Bäume, die ich wahrgenommen habe. Und das war mein Zeichen dafür, dass es besser gegangen ist. Und seitdem sind diese Sunbeams für mich das Zeichen, dass es mir gut geht und dass ich da ganz viel Lebensfreude entdecken kann. Und die sieht man nun mal dummerweise nur draußen, deswegen muss ich halt immer wieder rausgehen. Nein, Spaß. Durch die Bewegung im Draußen bauen wir ja auch Stress ab. Und das ist natürlich toll, weil wir ganz viel Stress aufbauen jeden Tag. Und wenn wir den nicht irgendwie abgebaut bekommen, dann staut sich der an und der macht blöde Sachen mit uns. Wir können Neues entdecken, wenn wir offen und neugierig sind, dann gibt es da draußen super viel zu entdecken. Es gibt Plätze, die ich noch nie gesehen habe, die ich durch Zufall drüber gestolpert bin. Oder einfach Momente, wenn das Licht besonders schön ist oder ich irgendwo an einen Ort komme, wo ich einfach sage, wow, das sieht ja hier fast aus wie in Hobbingen. Und das kann einem so ein kleines Glücksgefühl geben. Und hey, wie viele Glücksgefühle haben wir zu viel? Ich weiß nicht. Ich finde es schon ziemlich gut, Glücksgefühle zu sammeln. Sonnenlicht, habe ich eben schon gesagt, Vitamin D hilft mir viel. Auch so diese Wärme auf der Haut zu spüren, gerade wenn es jetzt wieder Frühling wird und wir so ein bisschen mehr unterwegs sind. Und es hat massive Auswirkungen bei mir auf den Schlafrhythmus. Wenn ich an einem Tag viel draußen war, wenn ich meinen Spaziergang gemacht habe, wenn ich Sonnenlicht abbekommen habe, dann bin ich abends auf eine ganz andere Art müde, weil ich halt auch diese körperliche Erschöpfung habe. Ich habe nun mal einen Beruf, bei dem es hauptsächlich um geistige Erschöpfung geht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Gym bin, dann ist das nicht das Gleiche. Da bin ich zwar auch körperlich erschöpft, aber das ist was anderes, weil es wahrscheinlich wieder, ich erkläre mir das so, drinnen ist. Wenn ich aber den ganzen Tag auf dem Rad war oder spazieren war, wenn ich wirklich lange Zeit im Draußen verbracht habe, dann bin ich auf eine ganz andere Art erschöpft und müde und ich schlafe einfach viel besser. Ja, generell hilft mir, das Ganze in Rituale zu verpacken. Ich habe schon mal einen Artikel drüber geschrieben, dass ich in Corona angefangen habe, meinen Arbeitsweg zu simulieren. Ich habe hier netto einen Arbeitsweg von ungefähr 1,50 Meter, wenn ich keinen Umweg übers Bad mache, sondern direkt aus dem Bett an meinen Schreibtisch gehe. Und das ist Bewegung, die mir fehlt. Ich bin früher locker auf meine 10.000 Schritte gekommen, allein durch Arbeitsweg und die Bewegung, die ich in der Arbeit hatte, inklusive der Mittagspause, wo man dann halt irgendwo hingelaufen ist, um sich was Leckeres zu essen zu holen. Das ist in Corona weggefallen und irgendwann habe ich dann angefangen, eben diese Simulation draus zu machen. Also, dass ich wirklich morgens nach meiner Morgenroutine eine Strecke gehe von, ja, das werden so 5.000, 6.000 Schritte sein, um quasi zu simulieren, ihr seht mich gerade, Gänsefüßchen machen, um auf die Arbeit zu kommen. Und abends mache ich das wieder zurück. Und wenn ich dann noch mittags, und wenn es bloß zum Bäcker ist oder zum nächsten Supermarkt, um sich was zu essen zu kaufen, auch noch eine Runde laufe, dann muss gar nicht mehr viel passieren. Dann bin ich ja schon über 10.000 Schritte an dem Tag. Und ich war mindestens zweimal, im Fall mit der Mittagspause sogar dreimal draußen. Auf der anderen Seite ist es dann aber auch nicht so dramatisch, wenn es irgendwie blödes Wetter hat, weil das sind immer nur kurze Strecken. Ja, wenn es jetzt wie aus Eimern gießt, mache ich das auch nicht. Ja, also ich muss euch da jetzt nicht irgendwas vom Pferd erzählen, aber wenn es ein bisschen nieselt, mein Gott, dann bist du in einer halben Stunde ja wieder zu Hause und dann kannst du schön unter die heiße Dusche und dann ist ja wieder alles gut. Und das entspannt ja dann auch wieder schön. Zum Thema Entspannen fällt mir das Dehnen ein und das ist ja dann auch gleich das nächste Thema. Beim Sport ist uns das allen klar, wenn wir irgendwie Kraftsport oder so machen, müssen wir irgendwie gucken, dass wir uns gedehnt bekommen. Aber Dehnen hilft uns eben nicht nur beim Sport, sondern inzwischen habe ich das tatsächlich als festen Punkt in mein Morgenritual mit eingebaut. Das heißt, aufstehen, gemütlich ins Wohnzimmer gehen und dann mache ich so 5 Minuten ungefähr meine Dehnübungen, bevor ich dann meditieren gehe. Und das schärft einfach die Körperwahrnehmung nochmal auf eine ganz andere Art und Weise. Es fördert die Durchblutung, die Beweglichkeit und es wirkt Verspannungen vor oder entgegen. Ich habe früher ganz oft durch meine sitzende Tätigkeit so einen Spannungskopfschmerz gehabt. Den habe ich nicht mehr. Den habe ich einfach nicht mehr. Der passiert einfach nicht mehr in meinem Leben, dadurch, dass ich regelmäßig ins Dehnen gehe. Das sind 5 Minuten, die du ganz einfach investieren kannst und die richtig viel bringen, was so Wohlfühlen, Körpergefühl und eben auch das, was ich alles aufgezählt habe, wie Beweglichkeit und Co. angeht. Ich mache das aber auch ganz oft in meinen Online-Sessions, dass ich kleine Übungen einbaue, wie was weiß ich, das Schulterrollen. Einfach mal eine Minute die Schulter von vorne nach hinten zu rollen. Und ja, das wird ganz schön warm nach 30, 40 Sekunden, auch wenn man in Übung ist. Oder wenn wir zurückgucken auf das Boss-Sitting, was ich vorher gesagt habe, ja, mit den Händen hinter dem Nacken verstrengt, dann einfach mal die Arme so ein bisschen aufschwingen nach hinten, um die Brustmuskel da so ein bisschen zu dehnen. Das sind so Sachen, die kannst du in deinen normalen Büroalltag mit einbauen. und immer wieder mal so einen kleinen Poke geben und dich ein bisschen dehnen. Das hilft und das gibt ein ganz, ganz anderes Körpergefühl. Und jetzt sind wir schon beim nächsten Thema. Und zwar heißt die Folge ja Klarheit und Balance. Und Klarheit hatte ich so in meinen frühen Teenie-Jahren so gar nicht. Selbst bis in die 20er rein war ich ein ganz schöner Chaot. Meine Fresse, da lag alles rum. Bücherstapel, meine Schallplatten, alle teilweise nicht in den Hüllen drin, CDs zwischendrin, irgendwelche Spiele, die halb ausgepackt waren oder sonst was. Ich war nicht wirklich dreckig, aber machen wir uns nichts vor. Wenn du so unordentlich bist, dann kannst du da halt eben nur außen rumputzen um die ganzen Stapel und Sachen, die da so rumliegen. Und dementsprechend sah es bei mir ganz schön aus. Ich glaube, das gehört so ein bisschen zum Alter dazu, dass man halt so ist. Aber ich glaube, ich war da auch, und das haben mir damals einige Leute attestiert, ein herausragendes Beispiel. In irgendwas muss man ja gut sein. Und so ein Moment in meinem Leben, an den erinnere ich mich noch ganz arg, und das war, als die Christine, die Mutter meiner damaligen Partnerin, zu mir gesagt hat: Weißt du, Michaelus, ich bin einfach viel zu faul, um ordentlich zu sein. Und natürlich habe ich das damals nicht verstanden. Da musste ganz schön viel Zeit ins Land gehen, um die Bedeutung zu verstehen. Und wieder ist das in der Zeit. Und das ist heute so eine rote Linie, die sich durch die Folge zieht, meines Burnouts in mir hochgekommen. Da war mir plötzlich klar, dass ich ganz viel Struktur und Klarheit gebraucht habe, weil mir alles andere zu anstrengend war. Wenn Sachen nicht an ihrem Platz waren, dann musste ich die suchen, und dann war das gleich wieder so ein Energiethema, und das war eine Zeit lang richtig anstrengend für mich, und da habe ich dann angefangen auszumisten, weil das Erste, was ich gelernt habe, ist, dass wenn du zu viel Krempel hast, dass du einfach keine Ordnung halten kannst. Horizontale Flächen neigen ja dazu, vollgestellt zu werden mit Sachen. Und wenn du irgendwann mehr Sachen als horizontale Flächen hast, dann wird's halt schwierig. Und ich hatte echt viele Regale in meiner Wohnung, und die waren alle proppe voll. Und dann ist es halt auch nicht sehr verwunderlich, dass Sachen ihren Platz woanders suchen. Und tja, dummerweise ist eine der größten horizontalen Flächen in deiner Wohnung der Boden, richtig. Und dementsprechend haben sich dann wieder Bücherstapel neben dem Sofa aufgetürmt und Plattenstapel neben der Anlage und so weiter und so weiter und so weiter. Also habe ich irgendwann angefangen auszumisten. Ihr wisst, ich bin jetzt nicht von dem Gehabe, aber von der Art, wie Marie Kondo das macht, schon sehr begeistert. Und mir hat die wirklich geholfen, das, was ich so gemacht habe, zu ritualisieren. Ich räume inzwischen einmal im Jahr, immer zwischen den Jahren, also zwischen Weihnachten und Silvester, räume ich aus, und zwar bedingungslos. Früher ging das nicht so gut. Früher habe ich da so einen Zwischenschritt gebraucht. Das hieß, ich habe mir ganz viele große Müllsäcke gekauft, und dann habe ich drei große Stapel gemacht. Den einen Stapel mit, das behalte ich und räume es wieder dahin, wo es hingehört. Der andere Stapel war, da bin ich mir nicht sicher, das könnte ich noch brauchen. Deswegen habe ich das dann in den Keller geräumt, und den dritten Stapel habe ich weggeräumt. Und schon das erste Jahr hat mir ein richtig gutes Erfolgserlebnis gegeben, auch wenn ich heute drüber schmunzeln muss, weil ich hatte wirklich eine große Anzahl an Müllsäcken, nur dummerweise habe ich die alle in den Keller geräumt, weil ich Angst hatte, dass ich ja doch vielleicht nochmal irgendwann das Zeug brauchen könnte. Und ich habe nur einen halbvollen schwarzen Beutel weggeworfen. Aber ich habe mir damals das Versprechen gegeben, dass ich die Säcke, ohne nochmal reinzuschauen, wegwerfe, wenn ein Jahr vergangen ist. Und tatsächlich hat das gut funktioniert. Und im nächsten Jahr habe ich dann plötzlich halt sehr viel weggeworfen. Und ich habe vor allem was gelernt und ich wurde mutiger. Und inzwischen brauche ich das fast gar nicht mehr. Das kommt so alle 2 Jahre mal vor, dass ich so einzelne Sachen habe, wo ich mir denke, oh Mist, ich weiß nicht, wie lange muss ich das noch aufheben? Brauche ich das noch? Das könnte ja irgendwann mal irgendwie wichtig sein. Und ich bin viel freier geworden im Wegwerfen und ich habe immer noch ziemlich viel Zeug. Ich sammle immer noch 3 Fragezeichen Kassetten und ich sammle 3 Fragezeichen Hörspiele. Ich habe über 1000 Vinylplatten zu Hause. Ich liebe meine Musik. Ich habe ganz viele Brett- und Kartenspiele. Aber sie sind halt an einem festen Platz, in einer festen Ordnung und sie sind aufgeräumt. Und ich habe nicht so viel anderen Krempel. Und heute, wie gesagt, fällt mir das sehr leicht, einfach Dinge anzugucken und zu überlegen, brauche ich dich noch? Machst du mir noch Spaß? Bereitest du mir noch Freude? Marie Kondo macht dann so ein bisschen mit, oh, resoniert das mit meinem Herz und so. Und wie gesagt, das ist mir ein bisschen zu arg, aber ne? Vom Prinzip her sind wir uns da sehr ähnlich. Und wenn nicht, dann haue ich es weg. Und ja, vielleicht kommt das vor, dass ich es irgendwann nochmal brauche, dann kaufe ich es halt. Dann kaufe ich es mir halt nochmal. Und für alle die, die jetzt anfangen zu sagen, so, oh, das kann sich ja nicht jeder leisten und das ist ja schwierig und es gibt ja auch Dinge, die kann man nicht nochmal kaufen. Richtig, das stimmt. Ich mache das jetzt seit, boah, lass mich nicht lügen, 2003, 2004, 2005, irgendwie sowas. Ich weiß es wirklich nicht mehr genau, weil sich das so ein bisschen schleichend eingeschlichen hat bei mir. Und seitdem ist es noch nicht passiert. Ich habe bis jetzt wirklich noch nie die Situation erlebt, dass ich gesagt habe, oh Mist, jetzt habe ich XY weggeworfen und jetzt 3 Monate später, 2 Jahre später brauche ich es noch. Ich habe das noch nicht erlebt. Vielleicht kommt das noch und dann werde ich mich ganz arg ärgern. Bis dahin bin ich erstmal verhalten optimistisch. Und in der Zeit habe ich gelernt, keinen leeren Gang zu machen, hat Christine das genannt. Wenn ich aus dem Arbeitszimmer in die Küche gehe, dann nehme ich halt eine gebrauchte Tasse mit. Und die stelle ich dann nicht einfach in die Spüle, sondern ich räume die gleich in die Spülmaschine. Und wenn die Spülmaschine voll ist, räume ich die Spülmaschine aus. Wenn ich meine Jacke aufhänge, hänge ich meine Jacke an den Platz, wo sie gehört und nicht über den Küchenstuhl. Und so kann ich immer so ein bisschen aufräumen. Und das ist, um den Bogen zu schließen, das, was sie damals gemeint hat. Sie ist zu faul, um nicht aufzuräumen, um unordentlich zu sein. Und deswegen macht sie das kontinuierlich, weil es ihr dann nicht so sehr wehtut und weil du dann immer so ein gewisses Level an Ordnung hast. Und natürlich, klar, wenn ich jetzt einen Workshop vorbereite, dann explodiert auch mal mein Schreibtisch, weil ich 7 Bücher da drauf liegen habe und Notizen und vielleicht noch die Lego-Kiste ausgeräumt und dies und das. Aber es ist halt dann ein Unordnungsherd und da kann ich dann relativ schnell wieder Ordnung machen, besonders wenn ich halt eben dranbleibe und bei jedem Gang wieder was aufräume, nachdem ich fertig bin mit der Konzeption. Wenn du nicht so viel hast, müllst du halt auch nicht so viel zu. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, ich weiß. Ich bin da vorher nicht drauf gekommen. Und so eine ordentliche Wohnung hat ganz schön Auswirkungen auf meine Fühls, auf mein Wohlbefinden. Wenn ich nach Hause komme, und das ist auch sowas, was ich mir angewöhnt habe, wenn ich auf eine Dienstreise gehe, wenn ich in Urlaub fahre, dann räume ich meine Wohnung auf und putze die, als ob mein neuer Schwarm das erste Mal zu mir nach Hause kommt. Und wenn ich dann heimkomme, ist das ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du irgendwie die Spaghetti, die du gekocht hast, bevor du vor 2 Wochen losgefahren bist, in deiner Spüle wiederfindest und die sagen, hey, wir haben gerade das Rad erfunden, wir wissen aber noch nicht so genau, welche Farbe es haben soll. Kannst du uns dabei helfen, Michaelus? Und die Szene habe ich erlebt, ja, als ich mal in einer WG gewohnt habe. Die waren ähnlich drauf wie ich und da sind solche Sachen passiert und das ist kein schönes Heimkommen. Das macht nicht so viel Spaß. Wenn du aber in so eine Wohnung reinkommst, die aufgeräumt ist, die klar ist, die sauber ist, das fühlt sich ganz anders an. Und das ist für mich inzwischen ein Zustand, den ich nicht mehr eintauschen möchte. Und es ist überhaupt nicht schwer. Was ich dafür mache, sind, gut, am Anfang hat das länger gedauert, fair, aber heute ist das vielleicht ein Nachmittag im Jahr, wo ich dann eben mich hinhocke und wirklich Schublade für Schublade durchgehe und mir überlege, brauche ich dich noch und brauche ich dich nicht mehr? Und ansonsten tut sich's ja quasi von alleine, weil ich ja jedes Mal einfach beim Vorbeilaufen in Anführungsstrichen was mitnehme. Und ja, natürlich, es darf auch mal Chaos sein. Das ist völlig fair und völlig fein. Wie gesagt, dann ist es aber auch nicht so schlimm, das wieder aufzuräumen, weil es eben nur eine Sache ist, die du dann aufräumen musst. Last but not least wollte ich mit euch noch über TV-Konsum reden. Ob das jetzt TV-Konsum ist, ob man den linear schaut, ob man den online schaut oder irgendwo bei TikTok ins Doomscrollen kommt, das ist, glaube ich, ziemlich egal. Und ich habe dabei immer diesen Nina Hagen-Song, ich klotz TV, im Kopf. Und da ist sie ja auch immer sehr, sehr kritisch und sagt sogar, dass TV eine Droge ist. Ob das jetzt so ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich habe nur einfach für mich gemerkt, dass das Konzept TV mir überhaupt nichts bringt. Am Anfang, das war so 2006 rum, habe ich einfach gemerkt, dass ich abendelang da sitze und zappe. Damals, ne, mit so den öffentlich-rechtlichen und den privaten Sender hast du so 30, 40 Sender, wo du so durchzappen konntest. Und die habe ich hoch und runter gezappt. Bam, 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 bam. Teilweise keine 5 Sekunden in einem Programm hängen geblieben. Wenn überhaupt, dann mal irgendwie 10 Minuten. Dann war aber dummerweise das, was dich interessiert hat, schon wieder zu Ende. Und dann bin ich abends ins Bett gegangen, habe mir überlegt, ja, was hast du denn heute gemacht? Und die Antwort war nix. Ich hatte nichts gelernt. Ich hatte keinen Spaß, weil ich die ganze Zeit immer nur weiter gezappt habe. Und ich habe einfach nur meine Zeit verschwendet. Dazu kam dann noch, dass ich gemerkt habe, dass dieses Bad News Entertainment überhaupt nicht gut für mich war. Ja, es ist dramatisch, wenn ein Flugzeug irgendwo in Peru abstürzt. Aber zum einen kann ich nicht wirklich helfen. Ich tue schon relativ viel für soziale Geschichten. Ich spende schon relativ viel. Ich mache ehrenamtliche Arbeit. Und den Leuten, denen kann ich nicht aktiv helfen. Ich kann da nichts besser machen dran. Es belastet mich einfach nur, weil ich dramatische Schicksale sehe von Menschen, die ich gar nicht kenne, die mir eigentlich gar nichts bedeuten. Und trotzdem zieht es mich extrem runter. Und natürlich habe ich ganz oft auch dann das Argument gehört, ja, aber dann kriegst du ja gar nichts mehr mit, wenn du keine Nachrichten mehr schaust. Naja, wie soll ich sagen? Ich bin durch die Pandemie durchgekommen, ohne Nachrichten zu schauen. Ich habe die ersten 1-2 Wochen, wie wahrscheinlich viele Leute, die RKI-Seite auf Dauer F5 gehabt. Und auch das habe ich dann irgendwann eingestellt. Und trotzdem sind alle Nachrichten, die wichtig waren, zu mir gekommen. Ich wusste, wann ich Masken zu tragen habe. Ich kannte die Hygieneregeln. Ich wusste, wann das mit dem Impfen losging und so weiter und so weiter. Ich brauche dafür keine Nachrichten. Ich habe zum Glück ein gutes Netzwerk an Menschen. Und zur Not kann ich dann, wenn es mich interessiert, ja auch aktiv auf die Suche gehen und dann eben auch, und das finde ich gerade auch heute wieder ein wichtiges Thema, Informationen vergleichen und mir eine Meinung bilden und nicht einfach die von einem Sender, die von einer Quelle, egal aus welcher Ecke das jetzt nun ist, als wahr hinnehmen. Und mir ging es tatsächlich von dem Moment, wo ich den Fernseher rausgestellt habe und gesagt habe, zu verschenken, ging es mir besser. Klar, natürlich habe ich am Anfang noch viel irgendwie gestreamt und so weiter. Inzwischen habe ich auch fast keine Streaming-Zeit mehr. Ich schaue noch so ein bisschen meine Nachrichten und meine Influencer auf YouTube, die ich mag. Teilweise auch einfach lustiges Zeug. Aber da teile ich mir tatsächlich die Zeit ein. Ich nehme mir Medienzeit, damit ich eben nicht in so ein Doomscrolling komme. Und selbst wenn ich mal einfach ins Feuer starren möchte und einen Short nach dem nächsten durchzeppen möchte, limitiere ich mir das. Und das tut mir gut. Und ich gewinne so viel mehr Zeit. Ich will das nicht verdammen. Ja, das hat alles seine Berechtigung. Und ich bin halt ein alter Mann. Vielleicht liegt es daran, mag es einfach lieber, das auf DVDs und Blu-rays zu machen, weil ich dann nicht so leicht in die Versuchung komme, irgendwelche Sachen zu binge-watchen. Ich bin da leider sehr anfällig, das weiß ich. Und ich habe schon ganze Wochenenden einfach Serien durchgesuchtet. Und das fällt mir leichter zu kontrollieren, wenn ich das mit DVDs und Blu-rays mache, weil da sind, ja, wenn es viel ist, 3-4 Folgen auf einer Disc. Und danach muss ich ja wieder aktiv nachlegen und dann habe ich wieder so ein bisschen Gelegenheit, das zu reflektieren und mir zu überlegen, mache ich noch eine CD oder lieber nicht? Und ja, nochmal, ich will das nicht verdammen. Es kann auch cool sein, mal ein Wochenende was durchzusuchten. Da sind wir dann halt wieder bei Paracelsus. Da macht die Dosis das Gift und ich für mich, und da bin ich nur bei mir, habe einfach gelernt, dass das nicht gut für mich ist, dass ich da sehr anfällig bin. Und dann muss ich es nicht machen. Ich überlege mir einfach, und das war auch damals der Hintergedanke, was ich alles so in der Zeit machen kann, in der ich, ihr seht mich wieder Anführungszeichen machen, dumm vorm Fernseher sitze. Und wenn das eine coole Doku ist oder ein Film, der mich begeistert, erheitert, in seinen Bann zieht, dann ist das hier in Ordnung. Aber bei mir ist es eben ganz oft dieses Doofzepp gewesen. Und das ist verschwendete Zeit in meiner Bewertung. Und dann war ich eher so der Typ, der dann gesagt hat, dann gehe ich halt ins Kino. Dann gehe ich lieber tanzen oder ich fahre eine Runde mit dem Fahrrad. Und das bringt mir, und wie gesagt, ich bin hier nur bei mir, viel mehr als die ganze Zeit vor diesem Apparat zu sitzen. So, jetzt sind wir durch. Die kleinen Veränderungen sind abgeschlossen. Und als letzte Hausaufgabe habe ich mir gedacht, macht euch, wenn ihr Lust habt, einfach mal ein Morgenritual. Geht mal bewusst an das Thema ran und überlegt euch, designt euer Morgenritual. Was wollt ihr machen? Wollt ihr meditieren? Wollt ihr euch dehnen? Wollt ihr vielleicht in irgendeiner Form joggen, walken, wie auch immer? Und wie oft wollt ihr das machen? Versucht da eine Regelmäßigkeit reinzubekommen. Legt 2, 3, 4 oder vielleicht sogar 5 Tage pro Woche fest, an denen ihr das machen wollt. Nehmt euch nicht zu viel vor, weil dann wird es schnell lästig und der Misserfolg stellt sich ein. Wenn ich jetzt sage, ich mache 5-mal die Woche Sport und ich habe eine super stressige Woche, dann gehe ich da montags hin, weil ich noch voller Begeisterung bin. Dienstags kommt schon was dazwischen. Am Mittwoch schaffe ich es nicht rechtzeitig und mache bloß was Halbes. Und am Donnerstag bin ich so frustriert, weil es ja jetzt eh schon zweimal nicht geklappt hat, dass ich diese Woche ganz aussetze. Damit demotiviert ihr euch nur. Zweimal die Woche eine Morgenroutine zu machen, ist besser als gar nicht. Und ihr könnt es ja immer noch steigern. Ich mache meine Morgenroutine im Moment so, ich würde sagen, 4,3 Mal in der Woche. Vorgenommen habe ich mir aber tatsächlich im Moment nur 3 Mal. Insofern bin ich da ein bisschen besser, als ich eigentlich wollte. Und das ist natürlich viel, viel cooler, als wenn ich sagen würde, eigentlich habe ich mir 5 Mal vorgenommen, aber im Schnitt komme ich nur auf 4,3 Mal. Denkt euch was aus, macht was, was zu euch passt, um morgens einfach was für euch zu machen. Und wie gesagt, dabei ist es nicht so wichtig, ob ihr meditiert, ob ihr einfach nur 5 Minuten, bevor der Wahnsinn losgeht, euch irgendwo hinsetzt und ein Stopping macht und einfach nichts tut, nichts denkt und einfach mal seid, einfach mal durchatmet. 5 Minuten dehnen reichen. Eine kleine Runde um den Block, vielleicht, wenn ihr gut gelegen wohnt, kurz in den Park, da eine Runde drehen und wieder zurück. Ihr müsst nicht gleich 10 Kilometer joggen jeden Morgen, weil, das wissen wir alle, das passt in den meisten Kalendern einfach nicht rein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Wie gesagt, nächstes Mal geht es sehr wahrscheinlich mit den Self-Defense for Leaders weiter. Aber wer weiß, was passiert. 2 Wochen sind lang und da kann einiges passieren. Und vielleicht stolpert irgendein anderes Thema rein. Das habe ich mir tatsächlich auch vorgenommen, dass ich jetzt nicht mehr nur ein Thema mache, sondern dass das Thema vielleicht einmal im Monat kommt und zwischendrin einfach auch so was Aktuelles, was gerade mich umtreibt. Und ihr wisst ja, ich habe viel zu erzählen. In diesem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit und freue mich auf euch und aufs nächste Mal. Bis dann!